Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, jetzt heute hier stehen zu dürfen. Nach 6 Wochen voller Erfahrung in dieser Gemeinde heißt das für mich heute zum Schluss predigen. Zum Schluss, das heißt, mein Praktikum ist abgeschlossen, ich darf, kann, muss wieder zurück nach Reutlingen zum Theologie studieren. Zum Schluss heißt aber auch, wie wir schon gehört haben, zum Abschluss dieser Predigtreihe. Vom Abschluss zum Endschluss ist es kein weiter Weg und deswegen passt es doch ganz gut, dass der heutige Gottesdienst überschrieben ist mit Sei entschlossen. Offenbarung des Johannes, Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Das Sendschreiben des Johannes an die Gemeinde in Laodicea. Wie bei allen Sendschreiben gibt es auch in diesem Anspielung auf die örtlichen Gegebenheiten der Gemeinde. Deswegen zuerst ein bisschen Hintergrundwissen, damit wir auch wissen, worum es geht. Laodicea lag nahe an den Thermen, also den heißen Quellen von Hierapolis. Durch die extra für das heilende Wasser angereisten Pilger wurde die Stadt sehr reich. Aus dem Wasser wurde auch eine spezielle Augensalbe hergestellt, damit so noch die Leute, damit man den Leuten noch mehr verkaufen konnte. Und durch dieses heilende Wasser und die heilende Augensalbe wurde es zu einem Knotenpunkt in der Region. Damit durch Goldhandel und auch durch die Herstellung von purpurnen Stoffen, was damals die Trendfarbe der Römer war, wurde die Stadt zu einem Ort des Wohlstands. So viel mal ein Hintergrund. Wir werden sehen, dass auf diese Umstände im Brief immer wieder kleine Bezüge genommen werden. Vielleicht merken wir aber auch jetzt schon die eine oder andere Parallele zu unserem Umfeld hier heute. Wirtschaftlicher Knotenpunkt, Goldhandel und so weiter. Nun zum eigentlichen Brief. Der lässt sich in 4 Abschnitte einteilen. Die Vorstellung, die Anklage, das Angebot, die Verheißung. Vorstellung, Anklage, Angebot, Verheißung. Teil 1, die Vorstellung. Wie immer beginnt der Brief mit einer Offenbarung dessen, der da durch Johannes spricht. Und das ist Jesus. Und er offenbart sich, weil er uns deutlich machen will, mit welcher Autorität seine Worte gehört werden sollen. So spricht der Amen, der Zeuge, der Treue und Wahrhaftige, der Anfang der Schöpfung Gottes. So spricht der Amen, der Abschluss, der den letzten Punkt setzt, der den Schlussstein legt, der das letzte Wörtchen zu sagen hat, der vollendet und der zu einem guten Ende bringt. So spricht der Zeuge, der Treue, der Wahrhaftige, der, der dabei ist, der mitgeht in guten wie in schlechten Tagen, der keine billige Kopie ist, keine Farce, sondern das Eigentliche, das, worum es geht. Und so spricht der Anfang der Schöpfung Gottes, der Beginn des allerersten Moments jeder Zeit und der Beginn der neuen Schöpfung, des neuen Himmels und der neuen Erde. Jesus wird hier als der genannt, der die Geschichte unseres Daseins umspannt. Im Anfang, im Lauf der Zeit, im Letzten. Schlicht Jesus als der Ewige. Das sollten wir nicht vergessen, wenn wir uns anhören, was er zu uns sagt. Und was sagt er? Er sagt Worte, die uns oder zumindest mir erstmal sauer aufstoßen. Teil 2, die Anklage. Ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch heiß bist. Ich wünschte, dass du kalt oder heiß wärst. Das bist du aber nicht. Du bist lauwarm. Deswegen will ich dich aus meinem Mund spucken. Dieser Vers tat mir im Herzen weh, als ich ihn das erste Mal gelesen habe. Um ehrlich zu sein, entdecke ich bei solchen Versen immer wieder eine Wut in mir. Eine Wut auf die Bibel und auf Jesus und auf den Autor und auch auf mich selbst. Mir ist klar, dass nicht in der Bibel und im Glauben alles rosarot sein kann. Aber so eine Formulierung muss das sein. Muss die da unbedingt drinstehen? Ich will dich aus meinem Mund spucken. Ich denke an Lamas, ich denke an holländische Fußballspieler und ich denke an den Jungen, mit dem ich mich in der Grundschule einmal fast geprügelt habe, weil er auf meinen Fahrradsattel gespuckt hat. Aber Jesus, der den Unentschlossenen aus seinem Mund, aus dem Leib Christi ausschließt. Nein. Was ich einmal ausgespuckt habe, das nehme ich normalerweise nicht wieder in den Mund. Die Verabscheuung, die in diesen Worten liegt, die lässt sich nicht mit meinem persönlichen Jesusbild vereinbaren. Nun stehe ich da und habe drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, ich lege die Bibel mehr oder weniger sanft beiseite und lese einen Psalm zur Beruhigung. Zweitens, ich überarbeite mein Gottesbild und mein Bild von Jesus grundlegend. Drittens, ich versuche zu verstehen, warum der Jesus, an den ich glaube, so etwas sagen würde. Möglichkeit 1 war für mich nicht drin, ich muss ja heute hier predigen. Außerdem kann man nur im Glauben wachsen, wenn man sich auch auseinandersetzt. Möglichkeit 2, ich bin ja bereit, durchaus mein Bild von Jesus zu revidieren, Jesus zu suchen und auch neu zu entdecken, immer wieder neu. Aber ein Jesus, der Menschen ausspuckt, tut mir leid. Da muss doch irgendwie mehr dahinter stecken. Also Möglichkeit 3. Ich will besonders genau hinhören an dieser Stelle. Ganz besonders, auch wenn es mir sehr weh tut. Ich will besonders spüren, was dahinter steht. Was das mit mir zu tun hat und vielleicht auch, warum es mir so weh tut. Vielleicht spricht Jesus ja an dieser Stelle genauso hart, so deutlich, weil etwas dahinter steht, das ihm besonders wichtig ist und über das ich sonst hinweglesen würde. Ach, wärst du heiß oder kalt? Der häufigen Deutung, es gehe einfach darum, ein heißerer Christ zu sein, ein heißer im Glauben zu sein und nicht so ein Laschi, dem steht meiner Ansicht nach entgegen, dass es heißt, ach, wärst du heiß oder kalt? Es geht also vielmehr um zwei gegenüberliegende Pole und beide sind gut. Nur das in der Mitte, das Lauwarme, das ist schlecht. Und damit können wir doch etwas anfangen, also ich zumindest. In unserem Alltag geht es doch ständig um Hop oder Top, um hier oder da. Ich muss mich entscheiden. Für ein Studium, für ein Auslandssemester, für den Glauben, für Familie, für Karriere, gegen Fremdenhass, gegen Langeweile, gegen Wirsing. Das waren jetzt leichte Beispiele. Aber was, wenn wirklich eine Entscheidung getroffen werden muss und beide Seiten gleich aufliegen? Heiß oder kalt, das ist ja nicht schlecht oder gut. Studiere ich Theologie oder Schauspiel? Mache ich ein freiwilliges soziales Jahr oder gehe ich auf Weltreise? Kinder oder Karriere? Entscheidungen sind schwer. Aber doch wissen wir eigentlich ganz genau, was wir wollen. Wir wissen meistens schon, dass in solchen Fragen heiß oder kalt meist besser ist als lauwarm, dass wir uns entscheiden müssen. Ein kleines Beispiel, ich habe was mitgebracht. Milchschnitte. Ich liebe Milchschnitte. Und ich habe diese zwei Milchschnitte zu verschenken. Wer möchte? Ja, wenigstens ehrliche Leute. Schön, okay. Vielleicht soll ich noch dazu sagen, die eine kommt aus dem Kühlschrank, die eine lag heute Nacht auf der Heizung. Ist also eher lauwarm. Wollt ihr trotzdem? Okay, also. Es sind beide kalt. Ich würde es nie übers Herz bringen, Milchschnitte auf die Heizung zu legen. Nee, aber wir merken schon ziemlich schnell, was gut ist und was nicht gut ist. So schwer es uns manchmal fällt, wir Menschen brauchen diese Extreme, diese Spannweite. Dass sich immer wieder neu entscheiden müssen, macht uns erst wirklich lebensfähig. Denn wer nicht entscheidet und stets den Mittelweg fährt, der bleibt irgendwann stehen. Es tut uns nicht gut. Und Jesus weiß das. Ach, jetzt fange ich mal mit Theologie an und vielleicht mache ich dann doch noch ein paar Aufnahmeprüfungen, mal gucken. Das würde nicht funktionieren. Die lauwarme Variante würde mich daran hindern, eines von beiden mit ganzem Herzen zu tun. Trotzdem, wir Menschen leben ja auch nicht immer im Extrem. Es wäre falsch, das zu behaupten. Wir essen unsere Suppe nicht kochend heiß, sondern warm. Und obwohl wir die frische Morgenbrise lieben, wollen wir nicht erfrieren. Manchmal machen mir Leute, die nur in extremen Kategorien denken, sogar Angst. Der Slogan "Sei entschlossen" bekommt vor dem Hintergrund von Flugzeugunglück und ISIS-Terror einen bitteren Nachgeschmack. Deswegen bin ich überzeugt davon, so wie wir die Extreme brauchen, so brauchen wir auch die Mitte. Unsere Mitte ist Gott, der uns zusammenhält und aufeinander zuzieht. Und das ist wichtig. Erst wenn ich die Mitte kenne, kann ich die Extreme auch einordnen. Das merken wir in unserem eigenen Körper. Ich bin kein Mediziner, aber ich glaube, dass wir kein objektives Gefühl für heiß oder kalt haben, sondern wir spüren nur, ob etwas wärmer oder kälter ist als wir selbst. Deswegen müssen wir differenzieren. Ist Kompromiss gleich schlimm? Müssen wir immer nach der extremsten Position suchen, damit wir auch ja ganz heiß oder ganz kalt ist? Ist das, was Jesus möchte? Ich glaube nicht, denn selbst Paulus war ein Vertreter von Kompromissen im Zusammenleben von Juden und Heiden. Kompromisse sind nicht schlimm. Lauwarm sein ist schlimm. Fad sein, bequem sein, das ist schlimm für Jesus. Wir sind Menschen gefangen zwischen dem Streben zur Mitte und dem Drang nach außen, an die Ränder unseres Seins. Okay, jetzt wissen wir, manchmal müssen wir uns entscheiden, hinstreben zu den gegensätzlichen Dingen, damit unser Leben Dynamik behält. Und manchmal orientieren wir uns zur Mitte hin und das ist auch gut so. Das hat nichts mit lauwarm zu tun, sondern mit Zuhause sein, mit Innehalten, mit dem Genuss der Schöpfung. Was bringt uns das aber jetzt? Wie erkennen wir, wann wir entscheiden und wann wir zusammenführen müssen? Was ist es, das Jesus von unserem Leben möchte? Was kritisiert er an der Gemeinde in Laodicea und was kritisiert er an uns? Wo möchte er, dass wir unsere lauwarme Komfortzone verlassen? Anklage, zweiter Teil. Du sagst, ich bin reich. Ja, ich bin reich geworden und mir fehlt es an nichts. Du weißt nicht, dass gerade du elend und arm, blind und nackt bist, dass du auf Erbarmen angewiesen bist. Elend, arm, blind, nackt. Jesus hält uns vor Augen, dass wir genau das sind, wogegen wir uns so gut zu schützen versuchen, mit unserer Bequemlichkeit, unserer Ignoranz. Wo sind wir denn noch wirklich bereit, diese Dinge zuzulassen, die er uns ankreidet? Nacktheit. Wo erleben wir denn noch den Mut, sich Blöße zu geben, Verletzlichkeit auch wirklich einzugestehen? Wo erleben wir Blindheit? In einer Gesellschaft, in der alle ganz genau Bescheid wissen. Und da, wo erleben wir da den Mut, zu sagen, ich weiß es nicht und ich kann es mir auch nicht erklären? Beispiel Airbus. Die Zeitungen sind voll mit unnötigen Details, die mir nicht helfen zu verstehen, was da passiert ist. Und wir können uns nicht eingestehen, dass wir Dinge nicht verstehen, dass wir Dinge nicht ergründen können. Armut. Reich, ja, reich sind wir geworden. Wo erleben wir es, dass Menschen ehrlich sagen, ich brauche diese ganzen Dinge nicht, um glücklich zu sein und auch so zu leben? Elend. Das deutsche Wort Elend bezeichnet passenderweise ursprünglich den Zustand des in der Fremde Seins, was verbunden war mit Armut und schlechten Lebensverhältnissen. Wo erleben wir denn gerade angesichts der Flüchtlingsdebatte heute noch, dass wir eigentlich alle nur Gast auf Erden sind, angewiesen auf die Gastfreundschaft dessen, der uns beherbergt? Wir wehren uns gegen all diese Dinge und das Gefühl, dass wir auf Erbarmen angewiesen sind. Gott, deine Almosen wollen wir nicht, wir sind selber groß. Auf dem schmalen Grat zwischen demütigem und selbstbestimmtem Leben wählen wir aus Angst davor, das Leben zu verlieren, zu oft die eigennützige Seite und vergessen, woher wir kommen und woraus wir sind. Ich halte es für unglaublich wichtig, dass Jesus nicht sagt. Er sagt nicht, es ist so schlimm, dass ihr arm, blind, nackt, elend seid. Nein, was ihn stört, ist, dass wir es nicht wahrhaben wollen. Dass wir eine Schutzmauer aus Selbstgerechtigkeit um uns herum errichten, um ja nichts ändern zu müssen. Deshalb gibt er dir einen Rat. Teil 3, das Angebot. Kaufe dir Gold von mir, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Kaufe dir weiße Kleider, damit du sie anziehen kannst und die Schande deiner Blöße nicht zutage tritt. Kaufe dir Augensalbe zum Bestreichen deiner Augen, damit du sehen kannst. Jesus weiß ziemlich genau, was ich wirklich brauche. Ganz im Gegensatz zu dem Callcenter-Typ, der mich seit Beginn meines Praktikums versucht zu erreichen und mir einen neuen Handyvertrag ausschwatzen will. Jesus weiß, was ich wirklich brauche. Er kennt mich und deswegen weiß er es. Er weiß, dass mir Geld viel zu wichtig ist dafür, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Deshalb lässt er mich immer wieder goldene Momente erfahren. Momente, in denen ich merke, dass das Gold dieser Welt nichts im Vergleich ist zu dem Gut, das ich durch ein Leben mit ihm erlange. Er weiß, dass mir mein guter Ruf viel zu wichtig ist dafür, dass ich eigentlich weiß, dass er mich gut geschaffen hat. Deshalb macht er mir meine Blöße, meine Schutz und Hilflosigkeit immer wieder und auch genau jetzt offenbar. Er stellt mich bloß und befreit mich von meiner Rüstung, nur mich dann mit dem weißen Kleid dessen zu bedecken, der von aller Schuld freigesprochen ist. Kein purpur gefärbter Stoff mit dem fetten Logo Jesus Crombie and Faith vorne drauf, sondern ein weißes Kleid, das mich bedeckt, auf das ich mich nicht schäme, das für Neuanfang steht. Er weiß, dass ich viel zu oft die Augen verschließe dafür, dass er mir sagt, schau hin. Deshalb gibt er mir Augentropfen, die meine von dem visuellen Müll um uns herum ermüdeten Augen neu frisch machen und sie schärfen für das wundervolle Leben, das mich umgibt, erklärt mich auf, wie Leben in seinem Sinne gelingen kann. Jesus weiß, was uns fehlt, und er bietet uns Hilfe an. Wobei dieses Angebot auch als Aufforderung herüberkommt. Ich überführe und züchtige alle, die ich lieb habe. So sei nun eifrig und geh in dich. Noch so ein Satz, bei dem sich meine liberalen Nackenhaare aufstellen. Überführen und züchtigen klingt für mich nicht liebevoll. Aber wenn wir die Worte davor nochmal rekapitulieren und sie verstanden haben, dann können wir es vielleicht besser einordnen. Wenn wir uns erinnern, dass Gott der ist, der treu ist, der mitgeht, der sich nicht abwendet, wenn es mal nicht läuft, dann können wir das vielleicht verstehen. Wir liegen ihm am Herzen und er hat uns lieb. Wenn er die Menschen nicht lieben würde, dann könnte es ihm ja recht egal sein, wie wir unser Leben führen. Ist es aber nicht. Liebe, das bedeutet auch, oder gerade besonders in Zeiten der Abkehr, den Wunsch Gottes, uns zu einem besseren und gesünderen Leben zu führen. Und so wird der Ausruf des strengen Lehrers mit der Peitsche zum eindringlichen Wunsch des Vaters. Ich sorge mich um alle, die ich liebe. Deshalb höre auf das, was ich sage. Geh in dich und du wirst merken, dass ich recht habe. Ich fühle mich ein bisschen zurückversetzt wie der Teenager, der sich über die vermeintliche Strenge der Eltern aufregt, aber auch genau weiß, ich bedeute ihnen etwas. Es ist nicht egal, was ich tue. Wir kommen zum Schluss, zu dem, was Jesus uns verspricht, wenn wir uns sein Angebot ebenso wie seine Kritik zu Herzen nehmen. Teil 4, die Verheißung. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich bei ihm eintreten und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, der darf mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie ich. Ich habe überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt. Jesus kündigt sich uns an. Er macht den ersten Schritt. Nein, er ist ihn bereits gegangen. Er steht schon vor unserer Tür auf der Türschwelle und möchte Gemeinschaft mit uns haben. Können wir uns überwinden, ihm zu öffnen? Können wir unsere menschliche Bequemlichkeit für einen Moment loslassen, hinter uns lassen und aufmachen und einfach mit ihm zu Abend essen? Jesus hat sich uns gleich gemacht. Und wenn wir überwinden, wenn wir uns Blöße, Blindheit, Armut zutrauen, wird er uns sich gleich machen. So sein Versprechen. Ihr werdet mit mir auf meinem Thron sitzen. Symbolisch. Als Versprechen dafür, dass wir Herr über das Leben werden. Unser eigenes Leben, frei von dem, was uns lauwarm hält. Was uns daran hindert, so zu sein, wie Gott sich das vorgestellt hat. Ein Leben in Freiheit. Frei, aber doch stets bezogen auf den, der unser Leben in der Erde umspannt. Als Anfang, als treuer Zeuge und als das letzte, endgültige.